Herzlich willkommen zu Money Matters, der Podcast von Miss Finance, wo es um Finanzen, Mindset und deine Geschichte mit Geld geht. Mit mir, der Angela Mügin und vielen spannenden Gästen. Hallo zusammen. Heute reden wir bei Money Matters über Rechtliches. Dazu habe ich Unterstützung von einer Rechtsanwältin, der AGW. Wir besprechen, was letzte Woche über das neue Scheidungsrecht durch die Presse gewandert ist. Und bevor wir aber in die rechtliche Welt eintauchen, noch ein herzliches Danke an den Sponsor der heutigen Folge, BookBeat.
Wenn du BookBeat möchtest ausprobieren, dann kannst du das jetzt 2 Monate lang kostenlos mit meinem Code MISSFINANCE, alles klein geschrieben, oder über den Link in den Shownotes. Mit BookBeat kannst du so viele Hörbücher hören, wie du willst, und wählst aus einer riesigen Auswahl aus, was dir gefällt. Ganz einfach gesteuert über eine App.
Ich bin ein grosser Fan vom Nebenbei-Lehren. Und mit der grossen Auswahl an Sachbüchern bei BookBeat habe ich immer etwas, das ich unterwegs hören kann. Aktuell läuft bei mir gerade das neue Buch von Finanzfluss, wenn ich am Autofahren bin. Es heisst, das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest. Ob das Buch wirklich das einzige Buch ist, das du lesen musst, kann ich nächste Woche die Anna von Finanzfluss persönlich fragen. Sie ist nämlich mein nächster Gast. Ein weiterer Tipp von mir, «Die Kunst des guten Lebens» vom Schweizer Autor Rolf Dobelli. Das sind 52 kurze Episoden, und er erzählt, wie man mit kleinen Veränderungen im Leben kann sein Wohlbefinden verbessern kann. Teilweise sind es Beobachtungen, teilweise psychologische Erkenntnisse und zum Teil geschickte Verhaltensweisen, die dein Leben verändern können. Und jetzt wechseln wir zu Paragraphen und der Situation von Frauen, die sich scheiden möchten. Herzlich willkommen, Agi. Danke, dass du heute dabei bist.
Danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
Liebe Agi, wer bist du?
ich bin Agi, wie du schon gesagt hast. Ich bin Rechtsanwältin und beschäftige mich seit einer Zeit lang eben mit Themen rund um das Online-Business, Internetrecht, also Online-Recht, alles, was so ein bisschen im Business und im Internet so läuft und was da rechtlich einfach zu beachten ist.
Sehr schön. Und heute sitzen wir zusammen, ziemlich spontan, weil das Bundesgericht kürzlich ein Urteil erlassen hat, das besagt, dass Frauen nach einer Scheidung nicht mehr automatisch das Recht auf Unterhalt haben. Es bestätigt somit das Urteil vom letzten Frühling. Soweit in meinen Worten zusammengefasst. Agi, du hast dich da deutlich tiefer reingeknüllt und die Urteile auch gelesen. Und du hast mir auch gesagt, dass die Urteile sich auf eine Reihe von Rechtsprechungen einreiht oder in einer Reihe einreiht. Möchtest du uns das von Anfang an erzählen?
Ja, genau. Du hast jetzt einleitend schon gesagt, also es ist eine ganze Änderung der ganzen Rechtsprechung von 20 bis 30 Jahren. Also es ist eine ganz neue Richtung, die die Gerichte eingeschlagen haben. Und es beginnt eigentlich so im Jahr 2018, könnte man sagen. Und bis dahin ging man wirklich von einer konservativen Rollenverteilung aus. Das heißt eigentlich, der Mann arbeitet und die Frau bleibt zu Hause mit den Kindern und kümmert sich um den Haushalt. Und das Gericht nennt sowas oder nannte das früher ganz gern Hausgattenehe. Und genau, in dem Zusammenhang galt bis dahin eben auch bis 2018 die 10-16-Regel.
Was ist denn die 10-16-Regel? Ich habe von der noch nie gehört.
Ich habe das tatsächlich auch, wenn man sich damit beschäftigt, also wenn man es damit nicht beschäftigt, dann ist es auch was ganz Neues. Und zwar geht es dabei um die Frau und wie man ihr eigentlich oder was man ihr eigentlich zumuten kann im Zusammenhang mit Kindern und der Berufstätigkeit. Und die 10-16-Regel besagt eigentlich, dass von einer Mutter eine Berufstätigkeit erst dann wieder verlangt werden kann, wenn das jüngste Kind 10 Jahre alt ist und dann aber auch nur in einem Bereich von 50%, also in einem Arbeitspensum von 50%. Und erst wenn das jüngste Kind 16 Jahre alt ist, dann kann man eigentlich erst wieder sagen, dass man ab da der Frau erst wieder eine Vollzeitstelle zumutet oder zugemutet hat früher. Weil das wurde tatsächlich 2018 eben abgeschafft in einem Urteil, weil die Gerichte da gesagt haben, dass das absolut nicht mehr realitätsnah sind und haben sich dann an einem neuen Schulstufenmodell orientiert.
Okay, auch da habe ich wieder keine Ahnung, was das ist. Agi, was ist denn Schulstufenmodell?
Das geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung wie jetzt diese 10-16-Regel, aber da ist man vom Alter vom Kind weggegangen und hat eigentlich gesagt, wenn das jüngste Kind im Kindergarten ist oder wenn es in den Kindergarten kommt, dann mutet man der Mutter zu, einen Job von 50% wieder anzunehmen. Als die nächste Stufe sozusagen ist dann, wenn das Kind in die Oberstufe kommt, in der Schule, eben in die Oberstufe, dann sollte die Mutter oder sollte es vielleicht nicht das richtige Wort, aber man mutet ihr zu, wieder 80% arbeiten gehen zu können. Und wenn die obligatorische Schulzeit vorbei ist, dann sagt man schon, dass die Mutter wieder Vollzeit arbeiten kann.
Okay, jetzt haben wir letzte Woche viel Presse mit, nicht Pressemitteilungen, Presseartikel gehabt. Es ist ein bisschen Aufruhr gsi, wo da umgegeistert ist und die Leute auch beschäftigt hat. Das heißt, es ist nachher noch irgendwie weitergegangen. Was ist denn da passiert?
Genau, also wir hatten jetzt gerade gesagt, dass das bis um 2018 gestartet ist und im 2021 gab es aber noch einige Entscheidungen, die eben auch diese Richtung, die neue Richtung vom Bundesgericht ein bisschen bekräftigt haben oder auch wieder, wo es da weitergegangen ist. Und da stand im Zentrum eigentlich dieser Entscheidungen häufig der Begriff der Lebensprägung. Und als lebensprägend wurde da die Ehe dann angenommen, wenn sie mindestens 10 Jahre dauerte oder wenn das Kind, dieses Paar Kinder bekommen hat. Also wirklich diese traditionelle oder klassische Rollenverteilung, dass man gesagt hat, der Mann geht arbeiten, die Frau bleibt zu Hause mit den Kindern und wenn die Ehe einfach ein paar Jahre dauert, 10 Jahre hier in dem Fall, dann hat man gesagt, automatisch gesagt, die Ehe ist lebensprägend und dann gab es eben automatisch sozusagen bei der Scheidung den Unterhalt, das ist jetzt vereinfacht gesagt. Und auch eben davon sind die Gerichte abgewichen und haben gesagt, dass wenn also ein Ehegatte aufgrund eines gemeinsamen Lebensplans seine ökonomische Selbstständigkeit zugunsten der Haushaltsbesorgung und der Kinderbetreuung aufgegeben hat, dann sei die Ehe lebensprägend. Also man merkt schon, dass dieser Begriff ein bisschen aufgeweicht wird mit der Zeit oder mit jedem neuen Entscheid.
Und das ist jetzt ein Zitat gewesen, oder so, wie das
Genau.
tönt hat das noch Juristendeutsch tönt. Also das hast du jetzt zitiert.
Ganz genau, also genau so hat es der Bundes das, genau das Gericht eben gesagt oder eben so also ausgesprochen. Genau, wie gesagt, also wenn man damals vor einigen Jahren eine Ehe dann geschieden hat und die Ehe, da wurde eben gesagt, dass die Ehe lebensprägend war, dann war der Ehemann verpflichtet, seiner Ex-Frau den ehelichen Standard zu finanzieren und das tatsächlich auch bis zu der Pensionierung von der Frau. Und in diese Richtung geht eben das Bundesgericht immer mehr und sagt halt eben wirklich, dass das aktuell gar nicht mehr so richtig vertretbar ist. Deswegen weicht es diese ganze Beurteilung von diesem Begriff der Lebensprägung immer weiter auf und sagte eben, dass die Beurteilung wirklich, ob etwas lebensprägend ist, nicht mehr nach diesen Standardkriterien, wie wir eben gesagt haben, 10 Jahre und Kinder, sondern dass das einzelfallmäßig geprüft werden muss und wirklich im Einzelfall anzuschauen sein muss, ob das lebensprägend ist oder nicht. Und genau, da unter anderem gab es da jetzt eben auch mal eine Ansicht, dass man gesagt hat, dass Alimente zum Beispiel auch zeitlich und auch im Umfang her begrenzt sein können. Das war so ein bisschen der erste Schritt. Und lustigerweise war aber auch der Fall, der diesem Urteil zugrunde liegt, ein Fall, der eigentlich gar nicht diese klassische Familie betraf, sondern es war tatsächlich so, dass der Mann, der damals geklagt hat, berufsbedingt im Nahen Osten gelebt hat und die Frau ist in der Schweiz geblieben und das Paar hatte keine Kinder. Und die Frau hat aber trotzdem entschieden, dass sie zu Hause bleibt und das Paar eben vom Einkommen vom Mann damals gelebt hat. Und dann wurde diese Ehe eben geschieden und der Mann wurde dazu ja, verurteilt oder eben in diesem Übereinkommen hat man eben gesagt, dass der Mann der Frau Alimente in Höhe von 4.500 Franken zahlen sollte. Und das hat ihm nicht so ganz gefallen. Deswegen hat er gesagt, nee, da geht er wirklich vors Bundesgericht und lässt das neu entscheiden. Und genau, das Bundesgericht hat ihm in diesem Fall tatsächlich auch recht gegeben und hat gesagt, hier entscheiden wir anders. Diese Lebensprägung ist in diesem Fall anders zu beurteilen. Eben im Einzelfall, er hat sich wirklich diesen Fall angeschaut und hat gesagt, dass in diesem Fall eben es gab keine Kinder, der Mann arbeitete Und die Frau eben hat eigentlich freiwillig wirklich ihre Arbeitstätigkeit aufgegeben. Und da bestand keine Notwendigkeit dafür, dass sie sich in dieser Weise abhängig gemacht hat. Und deswegen hat er, hat dann die Alimente, glaube ich, erst mal gekürzt. Oder hat sie, ich glaube, ich meine sogar, sie haben dann die Alimente komplett sogar abgeschafft. Also sie hat dann nichts mehr bekommen.
Sehr, sehr interessant. Danke vielmals für den Einblick. Das klingt schon etwas anders als die sehr emotionalen Zeitungsschlagzeilen, die wir in der letzten Zeit gesehen haben. Also es ist eine Entwicklung und gerade auch der letzte Fall. Also ja, das ist ja nicht die Situation der meisten von uns. Ich habe mich auch ein bisschen eingelesen. Es ist alles ein bisschen kompliziert, oder es gibt so viele Regeln und Standards und wir haben jetzt schon zwei gehört. Ich habe aber noch eine dritte, die ich dich auch wieder fragen möchte. Ich habe von dieser 45er-Regel gelesen, die es glaube ich auch früher gegeben hat. Was ist denn das?
Genau, das ist auch eine Regel im Zusammenhang mit Frau und Scheidung, aber eher auch auf die Tätigkeit, also Arbeitstätigkeit der Frau zurückzuführen. Und da hat man gesagt, ab einem Alter von 45 konnte einer geschiedenen Frau der berufliche Wiedereinstieg nicht mehr zugemutet werden, wenn sie eigentlich die Jahre vorher in der Ehe auch sich wirklich ausschließlich um Haushalt, um Familie und Kinder gekümmert hat. Und das wurde wirklich im Februar 2021 mit einem Urteil komplett abgeschafft. Also das gibt's gar nicht mehr. Und ab da galt auch mehr so die Ansicht der Gerichte oder des Bundesgerichts, dass man wirklich gesagt hat, sobald sich die Trennung irgendwie abzeichnet, sollte tatsächlich die Pflicht zur Eigenversorgung wahrgenommen werden. Und jeder sollte irgendwie schauen, dass er sich selber um ja, sein Einkommen und seine finanzielle, ich sag mal, seine finanzielle Situation einfach kümmert. Genau, und da hat man auch sogar gesagt, dass man den Frauen wirklich alle Anstrengungen zumutet, damit sie wirklich ihre berufliche Tätigkeit wieder aufnehmen. Und das müssen sie sogar. Und man hat da so ein bisschen argumentiert, eben, dass man das ja auch von dem alimentpflichtigen Vater verlangt. Und hier sieht man irgendwie ganz, ganz deutlich, dass es wirklich in Richtung Gleichberechtigung geht. Also es war wirklich eins dieser prägenden Urteile.
Und der Lebensstandard, der wird nicht mehr einfach so zugesprochen. Das ist nicht mehr eine Garantie, die man hat.
Genau, also das ist wirklich sowas, dass man, wo man gesagt hat, früher war das automatisch, eben mit diesen Regelungen, die wir jetzt angeschaut haben, die wir eben besprochen haben. Und jetzt geht man davon immer weiter weg und sagt natürlich immer weiter, wir müssen es im Einzelfall anschauen. Und diese Lebensprägung dieser Ehe wird halt irgendwie immer weiter oder gewinnt immer weiter an Wichtigkeit. Und da wird es auch immer weiter ausgelegt, was das irgendwie wirklich bedeutet. Und da ging es tatsächlich jetzt eben auch in diese Entscheidung jetzt von März. Das ist jetzt die aktuelle Entscheidung, die wir jetzt da gehabt haben. Da war eben tatsächlich auch dieser Begriff wichtig. Und da haben sie eben diesen Begriff versucht, entsprechend auszulegen. Und da haben sie wirklich die Interpretation relativ weit gefasst und hat auch wirklich gesagt, dass das nichts mehr so einfach angenommen werden kann, dass auch Kinder alleine nicht mehr Grund dafür sind, dass eine Ehe eben lebensprägend ist und dass man irgendwie wirklich da schaut, dass man davon ein bisschen wegkommt. Und ja, eigentlich kann man so ein bisschen sagen, ich glaube, das sind sogar wirklich die Worte vom Gericht gewesen, dass man da gesagt hat, die Ehe ist keine Lebensversicherung mehr. Also das ist wirklich ein krasser Satz.
Da habe ich gelesen, der ist wirklich so im Urteil, ja, so wie ich das gelesen habe.
Das ist wirklich, wirklich krass, wenn man sich das so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt. Mhm. Also da geht es wirklich immer weiter weg. Und bei dem Urteil im März war es tatsächlich so, dass man nochmal wiederholt hat, wenn die Ehe nicht lebensprägend ist, dann werden die Eheleute so gestellt, als hätte es die Ehe eigentlich nie gegeben. Das ist schon auch ja nochmal ein einschneidendes Urteil, eine einschneidende Entscheidung, weil du wirklich dann nochmal ganz anders dastehst als Frau natürlich. Als Mann ist die Entscheidung natürlich auch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber ja, wirklich jemanden so zu stellen, als hätte es die Ehe nicht gegeben, ist schon nicht so einfach.
Stimmt, ja. Das sind jetzt aber ganz schön viele neue Sachen, die du da aufzählst.
Ja, und da geht es tatsächlich auch noch weiter. Das war es noch nicht. Es wurde tatsächlich auch noch zur Regel gemacht, dass es eine alternierende Obhut gibt. Das heißt, Eltern können sich heutzutage in unserer jetzigen Gesellschaft beide tatsächlich um die Kinder kümmern. Und grundsätzlich wird das jetzt auch so zugesprochen, dass die Eltern sich eben hälftig die Kinder kümmern, wenn nicht irgendwas Gravierendes da dagegen spricht.
Und du hast jetzt auch verschiedene Sachen erwähnt, die gekippt werden oder die neu beurteilt worden sind oder werden. Was heisst denn das? Ab wann gilt denn das?
Genau, also das Bundesgericht ist natürlich das Gericht, das die Richtungen vorgibt. Und jetzt haben sie wirklich ausdrücklich auch ihre Rechtsprechung geändert in diesem Zusammenhang. Und sobald sie eigentlich so ein Urteil mal gefällt haben oder so eine Entscheidung getroffen haben, ist das die Marschrichtung, an der sich eben auch kleinere Gerichte orientieren. Also eigentlich, da gibt es jetzt nicht irgendwie ein Datum oder so, sondern ab jetzt gilt es und die Marschrichtung ist jetzt vorgegeben. Und die kleineren, oder das sind nicht unbedingt kleinere, aber die darunterliegenden Gerichte orientieren sich immer an dem höheren. Und genau, deswegen gilt das eigentlich jetzt schon für alle.
Per sofort.
Genau.
Okay.
Ich wollte jetzt auch noch ergänzen eigentlich sagen, das hört sich jetzt alles auch sehr streng an und sehr vielleicht auch zum Teil benachteiligend auf jeden Fall. Es kann aber eventuell in einem Einzelfall auch Vorteile bringen, dass man wirklich die Situation individuell anschaut. Also man sollte sich jetzt davon nicht unbedingt entmutigen lassen oder auch jetzt denken, man hat irgendwie gar nichts nach der Scheidung, sondern es ist natürlich schon auch auf einer Seite ein Vorteil, wenn man die individuelle Situation eines Paares, einer Familie anschaut und dementsprechend dann halt auch die Entscheidungen fällt. Also es kann auch die Richtung ausschlagen, ne? Also dass man das einfach bedenkt.
Mhm. Genau, so habe ich es auch ein bisschen wahrgenommen, als ich gelesen habe, es gibt keine Pauschale mehr, sondern es wird wirklich sehr individuell geschaut. Oder zumindest nach der neuen Rechtsprechung wird das so müssen gemacht werden. Das heisst aber auch, wenn man sich wirklich jetzt gerade scheiden lässt, ist es sehr schwierig vorauszusehen, was dann entschieden wird werden. Weil es noch nicht so viele andere Urteile auch gibt, oder?
Ja, genau. Also natürlich gibt es jetzt eigentlich kaum Urteile, die in die Richtung gehen, weil es jetzt natürlich super frisch ist und super neu ist. Dadurch, klar, dass man diese pauschalen Regeln und Rechnungen und sowas nicht mehr hat, kann man das jetzt nicht irgendwie ja in einer Hand abzählen, wie das ausgehen wird. Aber wie ich gerade gesagt habe, also es öffnet schon auch Türen, anders zu verhandeln, anders irgendwie das Leben irgendwie aufzuzeigen, wirklich sehr individuell auf die Situation einzugehen. Mhm. Deswegen ja, hat das natürlich Vor- und Nachteile.
Mhm. Würde es denn etwas bringen, wenn ich einen Ehevertrag würde abschließen?
Grundsätzlich ist das nicht schlecht. Man kann den Unterhalt nicht verbindlich unbedingt regeln, aber man kann selbstverständlich einige Fragen dort klären oder einfach auch festhalten und auch Absichten der Ehepartner schon mal vorab regeln, wie man sich das Zusammenleben irgendwie vorstellt. Und man könnte irgendwie auch sich überlegen, ob man eine Art Vergütung oder irgendwie eine Regelung zu Erwerbs- und Care-Arbeit einfügt. Also man kann im Ehevertrag recht viele Dinge miteinander vereinbaren und das schadet sehr wahrscheinlich natürlich nicht. Also man sollte sich da am besten mit einem Familienrechtsanwalt zusammensetzen und sich da beraten lassen. Aber ja, gewisse Themen kann man natürlich schon vorab mit seinem Ehepartner regeln, klar.
Mhm. Kann ich dir dann zum Beispiel reinschreiben, mehr beabsichtigt, das konservative Familienmodell zu leben? Und dann geht es im Gericht eine Indikation, dass das tatsächlich so ist.
Genau, also das wichtige Wort, was du jetzt auch schon gesagt hast, ist Indikation. Also es ist natürlich jetzt keine Garantie, dass es genau so ausgelegt wird. Es wird trotzdem geschaut, wie hat man über die Jahre gelebt, wie hat sich die Situation der Familie dargestellt. Aber natürlich, wenn man so seine Absicht von beiden Paaren in so einem Dokument schon mal festgehalten hat, kann das auf jeden Fall richtungsweisender sein, ja.
Mhm. Wie sieht es jetzt mit dem Konkubinat aus? Ist das jetzt noch attraktiver geworden durch die neue Rechtsprechung?
Das ist eine gute Frage.
Oder ist das jetzt eine Lösung?
Ja, das müsste man tatsächlich von verschiedenen Blickwinkeln sich anschauen. Also natürlich, wir wissen, steuerlich ist das vielleicht interessant für Paare, die keine Kinder haben. Aber rechtlich ist das natürlich etwas, was überhaupt nicht geregelt ist, was nicht anerkannt ist. Also man ist einfach, ja, man hat tatsächlich die Schwierigkeit häufig bei Trennungen, dass man ohne Ansprüche dasteht. Deswegen, das ist schwierig, das jetzt irgendwie als Lösung zu sehen, weil es ja eher weniger Möglichkeiten und weniger Ansprüche dem Partner gibt oder bietet, als jetzt tatsächlich doch eine Ehe oder eine Familie oder so die Lösung, wenn man die klassischen Rollen lebt. Ja, vor allem, wenn man dann im Hinblick eben auf Pensionskasse oder gemeinsame Anschaffungen denkt. Also es ist von Rechts wegen hat man nicht unbedingt mehr Vorteile oder überhaupt keine Ansprüche
Weil
eigentlich.
das Recht anerkennt das Konkubinat nicht, oder?
Genau.
Also auch im Erbrecht ist das
Ja.
Konkubinat nicht vorhanden.
Genau.
Genau.
Und das ist eben auch Thema Pensionskasse. Wie
Ja.
gesagt, solche Dinge, also auch wenn man vielleicht auch gar kein Testament hinterlässt, jetzt sind wir in einem anderen Fall ein bisschen, aber was jetzt da vielleicht auch noch eine Idee wäre, dass man im Hinblick so ähnlich wie in einer Art Ehevertrag, dass man wie eine Vereinbarung miteinander schließt, dass man da gewisse Sachen eben auch regeln kann. Gerade für den Trennungsfall kann man das schon auch machen, dass man sich da irgendwie eine Art Vertrag einigt. Aber was jetzt wirklich solche Sachen wie Pensionskasse oder so Themen betrifft, ja, wird das eher schwieriger, sich da verbindlich zu einigen oder verbindlich was festzulegen in so einem Vertrag. Gibt es da eigentlich eine irgendwie von einer offiziellen Empfehlung? Weißt du da irgendwie mehr?
Also es ist so, dass die Schweizerische Konferenz für Gleichstellungsbeauftragte, die sagt, dass in der Schweiz über die gesamte durchschnittliche Pensum sollte 70% sein. Das ist ein Durchschnitt, das heisst, es kann mal mehr und mal weniger sein. Wir gehen mal davon aus, die meisten von uns arbeiten etwa 45 Jahre. Also kann es auch sein, dass man mal ein paar Jahre auch tatsächlich weniger arbeitet. Das ist aber im Hinblick auf die Altersvorsorge. Es hilft, da noch eine kleine Seite oder Randnotiz, es hilft auch, wenn man natürlich vorher, also bevor man die Familienplanung angegangen ist, wenn man dort schon mal Vollzeit oder in einem sehr hohen Pensum geschafft hat, weil das einfach später natürlich hilft, auf den Durchschnitt zu kommen. Und genau, also Statistiken sagen eben, dass zum Beispiel im Moment ein grosses Thema ist bei jungen Frauen, dass immer mehr Teilzeit arbeiten, schon bevor sie Kinder haben. Und diese Zeit kann dir dann natürlich nachher fehlen, dass du auf die 70% kommst. Und auch da einfach nochmal ein Hinweis, da reden wir jetzt von der Altersvorsorge. Das ist ein Teil, aber das ist ja das Geld, das du erst überkommst, wenn du pensioniert wirst. Und sehr stark haben wir vorhin auch vom aktuellen Lebensunterhalt geredet, wo ja dann im Fall von einer Scheidung auch nicht nur das Alter betroffen ist, sondern auch der tägliche Bedarf muss gedeckt werden.
Ja, genau. Spannend auf jeden Fall.
Was kann ich jetzt als Hausfrau, das ist der Begriff, der in der Zeitung verwendet worden ist, ich finde, das ist auch so ein bisschen richtig Clickbait gegangen, also dass man Klicks generieren will, weil das ja nicht ein Begriff ist, den man heute eigentlich noch so verwendet. Aber was kann ich jetzt machen als Frau?
Also, wie wir es eben schon angesprochen haben, ein Ehevertrag ist grundsätzlich etwas, was man sich anschauen sollte, ob das wirklich für die Lebenspartnerschaft oder auch wirklich für die Ehe vielleicht nicht wirklich eine gute Alternative ist oder einfach eine Möglichkeit, gewisse Dinge eben zu besprechen, mit seinem Partner irgendwie anzuschauen. Wir hatten ja eben auch die Idee, dass man vielleicht auch diese Care-Arbeit möglicherweise mit dem Partner bespricht und auch schaut, ob man da vielleicht finanziell sich irgendwie unterstützt gegenseitig, solche Themen. Jetzt tatsächlich im Hinblick auf die Urteile, was jetzt auch wirklich von den Gerichten so empfohlen wird, ist wirklich zu sagen, dass man die Karriere nicht unbedingt aus den Augen verlieren sollte. Und gerade im Hinblick auf das, was du gerade gesagt hast, Angela, mit den 70% Durchschnitt für die Altersvorsorge, aber eben auch dann für eben diesen Fall nach der Scheidung, finde ich das eigentlich noch einen ganz, ganz guten Tipp, dass man da irgendwie schaut, dass man irgendwie immer vielleicht einen Fuß irgendwie im Berufsleben haben kann und halten kann, egal eigentlich bei welcher Rollenverteilung, wie man sich da einigt. Das ist eigentlich so ein bisschen auf die Richtung oder die Marschrichtung der Gerichte hin der fast beste Tipp, das zu sagen.
Ergänzend kann ich da noch sagen, dass wie auch eine kleine Verhandlung daheim am Küchentisch ist. Es nimmt, nämlich das Urteil nimmt auch die Männer in die Pflicht eigentlich, weil es heisst schlussendlich ja, dass wir mehr Gleichstellung haben und dass das auch gewollt wird, also auch von den Gerichten. Es ist also nicht nur ein Urteil, das Frauen betrifft. Aber ich glaube, es kann dazu führen, dass die Verhandlungen daheim am Küchentisch vielleicht ein bisschen härter werden. Oder nicht härter, aber ein bisschen vehementer. Wir müssen uns einsetzen. Dazu kann ich sagen, ich mache eine Podcast-Folge über das richtige Verhandeln. Die kommt noch vor der Sommerferien.
Ah, cool.
Und auch eine Folge über Geld und Beziehung, also Geld in der Partnerschaft, weil, das ist übrigens auch der zweithäufigste Scheidungsgrund, Geld. Der
Aha.
häufigste ist Untreue.
Ah ja. Ja, und dann kommt schon Geld.
Dann kommt schon Geld.
Wahnsinn.
Also das ist ein Thema, Geld ist emotional.
Ja.
Wir haben ja heute sehr stark probiert, Emotionen aussen vorzulassen.
Genau.
Und uns wirklich auf den rechtlichen Teil zu fokussieren. Aber schlussendlich ist das gerade für uns Frauen ja, wir verbinden Geld auch sehr fest mit Sinn. Und darum ist ja eigentlich das auch wieder ganz etwas, was wir mit Familie, mit Fürsorge verbinden, weil wir möchten für unsere Kinder ja das bestmögliche Leben schaffen.
Mhm.
Ein praktischer Tipp ist das 3-Konto-Modell. Das ist eine modernere Form, wie man sein Geld managen kann. Das besagt, dass alle Lohneingänge, also alle Einkommen, die man hat, die gehen auf ein Konto, egal wer oder wie viel da macht. Und am Schluss, oder zuerst werden alle Kosten von dem Konto getragen, also es werden alle Sachen beglichen. Man bestreitet eigentlich den Lebensunterhalt von dem Konto. Und was dann am Ende des Monats übrig ist, oder nachdem alle Fixkosten abgezogen worden sind, geht 50-50 an die zwei Partner zurück. Und so bleibt eigentlich jede Person eigenständig mit dem eigenen Konto. Und mit dem Konto können die beiden Parteien dann machen, was sie wollen. Du kannst dann investieren, du kannst sparen oder du kannst verklopfen, was auch immer, aber das ist dir überlassen. Und dort ist auch sehr schön die Komponente, dass jeder sein eigenes Konto behaltet.
Das ist noch sehr intelligent und eben auch auf den Hinblick darauf, dass man vielleicht auch sagt, dass man so gestellt wird, als gäbe es die Ehe gar nicht. In gewissen Fällen ist es eigentlich super, dass man sagt, man hat jeder trotzdem irgendwie seins, sein Erspartes und man hat einfach nicht gar nichts, wenn man aus so einer Beziehung, aus so einer Ehe rausgeht. Das finde ich noch einen super guten Gedanken.
Danke vielmals, liebe Agi, dass du heute dabei bist und ein bisschen Ruhe in das sehr emotionale Thema gebracht hast. Wenn man dich möchte erreichen, folgen, was auch immer, wo findet man dich?
Ja, danke, dass ich heute dabei sein durfte und mir das Thema mit dir zusammen anschauen durfte. Ja, wenn man mich sucht, findet man mich meistens eigentlich auf Instagram unter agi.w, also W-E-E, oder auf meiner Webseite www.agiw.com.
Sehr schön. Ich verlinke das auch noch in den Shownotes. Und hier noch ein kurzer Hinweis, dass im Mai wieder meine Webinar stattfindet. Du lernst dort, wie du Aktien und ETF findest und sie richtig analysierst und dann auch noch in dein Depot legst. Wenn du dazu mehr möchtest wissen, dann kannst du unter www.missfinance.ch/webinare lesen und dich auch anmelden. Ich würde mich freuen, wenn ich dich begrüssen darf. Nächste Woche ist Anna von Finanzfluss bei mir im Podcast zu Gast und ich freue mich sehr, mit ihr über alles rund um ETF, die aktuelle Marktlage und ihre Erfahrungen im Umgang mit Finanzen zu reden. So, damit bleibt mir für heute nicht mehr viel anderes übrig, als Tschüss zusammen zu sagen und bis zum nächsten Mal.
Money Matters, der Podcast von Miss Finance. Geldangelegenheiten, Geldgeschichten und vieles mehr immer frisch auf deine Ohren.